Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Ankerblatt-Podcasts. Mein Name ist Alex und ich freue mich riesig, dass ihr nach meiner Nullnummer heute mit dabei seid. Nicht irritieren lassen, erste Folge. Ich erkläre das ganz kurz. In Podcasts ist es ganz oft so, dass die Nullnummer nicht mit zu den inhaltlichen Folgen gezählt wird, sondern es wird ganz oft erstmal erklärt, worum es eigentlich inhaltlich gehen soll und so weiter. Dementsprechend kriegt die Nullnummer, wie der Name schon sagt, die Nummer 0. Und nachfolgende Folgen, so wie diese jetzt, werden somit mit Zahlen hochgezählt. Und daher starten wir heute mit der ersten Folge des Ankerblatt-Podcasts. Ich möchte euch kurz, bevor es inhaltlich richtig losgeht, erklären, was euch in dieser Folge erwarten wird und was meine Gedankengänge dazu waren. Wie ihr in der Nullnummer schon erfahren habt, wird es sich bei meinem Podcast um das Thema Nachhaltigkeit drehen oder ich möchte mich damit beschäftigen. Ich habe festgestellt, als ich mich letztes Jahr angefangen habe, intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, dass Nachhaltigkeit ein unglaublich breites Feld sein kann und überhaupt mal aufzuzeigen, was Nachhaltigkeit sein kann und was auch verschiedene Menschen mit dem Thema oder mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbinden, ist so ein bisschen das Ziel dieser ersten Folge. Und dafür habe ich mir auf der Subscribe, hatte ich das große Glück, ein paar Menschen zu treffen, die dieses Thema ebenfalls interessiert und die auch Lust hat, mit mir eine kleine Diskussion aufzunehmen oder ein kleines Gespräch aufzunehmen. Und der erste im Bunde war Martin. Jetzt muss ich ganz kurz erklären, warum ich die Folge aufgeteilt habe. Weil, wie ich schon sagte, wir haben auf der Subscribe, dort, wo ich auch die Nullnummer aufgenommen habe, auch dieses Gespräch aufgenommen in einem Raum. Wir haben uns dort einen Workshop-Raum gebucht für einen Slot und wollten uns einfach mal ein bisschen dazu austauschen. Dann kamen aber mit der Zeit immer mehr Leute rein. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist ja auch schön, mehr Menschen zu dem Thema zu Wort kommen zu lassen, wenn sie sich dafür interessieren. Weil ich finde, gerade diese Vielfalt von Perspektiven macht das Thema so unglaublich spannend, interessant und kann auch ein bisschen aufzeigen, was unsere Herausforderungen bei diesem Thema sind. Jetzt aber zurück zur Folge. Wie ich gerade schon sagte, den ersten Teil habe ich mit Martin unterhalten und später kamen immer mehr Menschen dazu, so dass wir dann eben gesagt haben, okay, wir stoppen die Aufnahme nochmal und fangen eine neue Gesprächsrunde an. Aber dadurch, dass Martin schon so viele großartige Dinge in dem ersten Teil gesagt hat, wollte ich euch das natürlich nicht vorenthalten und habe mich daher entschlossen, die erste Folge jetzt in zwei Teile zu teilen. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich versuche auch, einen für euch verständlichen Übergang hinzukriegen, so dass ihr auch mitbekommt, wann der zweite Teil startet. Und im zweiten Teil haben sich zu Martin hinzugesellt noch der Fabian, der den Ländersache-Podcast startet, den Johann Christoph, der auch einen Podcast gemacht hat, der sich der Blinde Seher nennt. Dann war noch TJ mit in der Runde, der zum einen Teil der drei Schweinehunde ist und auch den Podcast, den Trollcontainer macht. Und dann war noch der Christian dort. Er macht zwar keinen Podcast, er plant aber einen Podcast zu veganer Ernährung. Von daher waren wir eine sehr bunt gemischte Gruppe. An der Stelle fällt mir gerade auf, dass ich von Martin noch gar nicht erzählt habe. Der macht nämlich auch einen Podcast. Der nennt sich Ressourcen FM. Auch sehr spannend, kann ich euch auch nur empfehlen. Hört da mal rein. Genau, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den nachfolgenden zwei Interviewrunden oder Gesprächsrunden, würde ich sie eher nennen. Und hoffe, ihr habt beim Zuhören genauso viel Spaß, wie ich ihn hatte, als ich mit den Jungs in der Runde saß. Und freue mich natürlich nach der Folge auch über eure Kommentare und Feedback über Twitter und Facebook, wo ihr mich mit Ankerblatt findet. Oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an ankerblatt@mailbox.org. Bitte verzeiht mir, dass ich derzeit noch nicht mit Jingles und Soundeffekten für Übergänge arbeite. Ich bin derzeit noch auf der Suche nach einem passenden Jingle, der mir auch gefällt und merke, dass es doch eine sehr kritische Sache ist, weil man natürlich auch möchte, dass die Sounds zur eigenen Identität des Podcasts passen. Ihr dürft aber gespannt sein. Ich arbeite dran, dass wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall Soundeffekte mit dabei haben, die euch dann auch ein bisschen den Übergang erleichtern zwischen meiner Einleitung und den Interviewteilen. Habt Geduld, es wird alles. So, jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim Interview und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet zur dann zweiten Folge des Ankerblatt-Podcasts. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Interview. Ja, im Zweifel würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, oder?
Ja, gerne.
Jetzt muss ich gerade erstmal ganz kurz fragen, welchen Zugang du eigentlich zur Nachhaltigkeit hast. Martin, erzähl doch mal.
Ja, ich erzähl mal. Fange ich dann am besten an. Achso, ja, ich studiere in dem Bereich immer noch. Bin im Master Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Und habe da halt meine Spezialisierung im Bereich Management und Sustainability gelegt.
Cool.
Das hört sich cool an, ist eigentlich auch ganz cool, aber eigentlich nicht so wirklich das, was man unter Nachhaltigkeit normalerweise versteht. Also jedes Fach hat da so ein bisschen, ne? Aber ja, ist ja beim Studium ganz oft so, dass da irgendwas draufsteht und was anderes drin ist. Ich mache nebenher noch den Podcast Ressourcen.fm. Mhm. Und eigentlich war da so das Ziel, über Energie- und Materialrohstoffe zu reden. Aber irgendwie trifft sich auch ganz gerne mal in andere Themen ab und wie das halt bei einem Podcast manchmal so ist. Und habe mich darüber dann sehr viel auch mit dem Thema Nachhaltigkeit eben beschäftigt, auch mit ganz vielen Gruppierungen, die in dem Bereich unterwegs sind. Und arbeite jetzt bei einem Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit im Finanzsektor oder in Finanzinstituten.
Ah, spannend.
Und das ist im Grunde so eine Art Think Tank, Zusammenschluss von eben Banken aus Deutschland, also 70 Banken sind das insgesamt, die gesagt haben, wir wollen das Thema Sustainable Finance vorantreiben und das eben tun. Und von daher bin ich eher so auf der Dark Side der Nachhaltigkeit, ja. Also
habt ihr Kekse? Ganz wichtige Frage.
Ja, wir haben sogar ganz oft Kekse im Büro, ja. Nee, wir sind relativ klein, wir sind 4 Leute, aber arbeiten halt sehr viel mit Universitäten zusammen und den Banken. Also es ist so ein bisschen der die Wissenschaft in die Praxis dann bringt in dem Bereich.
Ja. Okay. Wie kam für dich so der Schwenk Richtung Nachhaltigkeit?
Das war eigentlich schon ganz, ganz früh da. Muss man ganz kurz überlegen. Ich glaube, das war in der Grundschule, dass ich damals in dem Heimat- und Sachkundefach immer total Feuer und Flamme war. Und dann hat sich das so durchgezogen. Ich war auch eine Zeit lang bei Greenpeace. Mhm. Hatte damals, also als Jugendlicher damals noch, da kann man ja nicht so richtig mitmachen, aber hatte damals ein Green Team eben gegründet und dann bei den Grünen auch noch einen Abstecher gemacht und irgendwie so alles mitgenommen, was da geht. Und dann war das für mich irgendwie immer drin. Ja.
Okay, und was hast du im Bachelor studiert?
Wirtschaftsingenieurwesen.
Okay.
Aber damals eben mit dem Fokus auf Ressourcenstrategie.
Aha, spannend.
Und eben, ja gut, der Rohstoffbereich eben. Aber hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie man eben Rohstoffe nutzt und Kreislaufführung und solche Sachen, genau.
Okay, und wie greifst du das Thema Nachhaltigkeit in deinem Podcast an?
Also erstens mal ist der Podcast nachhaltig. Also ich verwende komplett Öko-Energie und Server, die da eben darauf achten und wo die Betreiber auch sagen, sozial nachhaltig und sowas. Aber das nur am Rande. Ich versuche halt in den Episoden über einzelne Rohstoffe, die möglichst umfassend zu beschreiben. Mhm. Also es gibt so ein pädagogisches Konzept, das sich Stoffgeschichte nennt.
Okay, cool.
Und da ist die Idee hinten dran, eben über einzelne Stoffe mal zu reden oder die zu beschreiben, aber eben nicht nur aus dem technischen Blickwinkel oder aus dem wirtschaftlichen Blickwinkel, sondern auch so Sachen wie Soziales, Politik, Gesellschaft, Kultur. Also wie wird ein Stoff zum Beispiel auch kulturell über die Jahrhunderte hinweg genutzt? Mhm. Also Aluminium beispielsweise war ja früher mal total das Metall der Könige und heute packen wir unser Pausenbrot darin ein. Ja. Mhm. Und das ist natürlich auch alles, das gehört auch alles irgendwo zur Nachhaltigkeit dazu. Es gibt also die 3 Säulen der Nachhaltigkeit, ne? Also das ist so das Klassische, wie man es versteht. Es gibt da nochmal ein anderes Verständnis, was Porter hat, aber das ist dann nicht so wichtig, weil das machen nur die Wirtschaftler. Das ist ja Soziales, Ökologie und Ökonomie und das ist natürlich auch für einen Rohstoff relevant. Ja? Und Ökologie und Soziales, wenn man so in Amazonasgebiete guckt, das wird manchmal ein bisschen nicht so ernst genommen. Dann steht halt die Ökonomie da im Vordergrund. Und ich versuche halt da wirklich zu beschreiben, wie ist denn der Stand gerade? Und versuche das aber auch ein bisschen, ja gut, eigene Meinung ist natürlich immer dabei, Aber jetzt zum Beispiel auch über Uran eine Episode gemacht, die halt doch ein bisschen stark polarisierend war, weil halt viele Leute da eine eigene Meinung haben. Aber ich finde, das Thema Nachhaltigkeit lebt auch von der Auseinandersetzung. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir in der Arbeit ist es halt so, Finance und Nachhaltigkeit, das bringt man, viele bringen das nicht unter einen Hut, und das ist halt auch oft die Diskussion, kann das überhaupt nachhaltig sein oder wie geht man da drin vor?
Ja.
Wie kommst denn du dazu, dem Thema?
Also ich habe da ein bisschen in der Nullnummer schon mal drüber erzählt, deswegen muss ich es jetzt nicht ganz so ausführlich machen.
Ah, okay.
Aber ich war 2016 in Indonesien und habe dann ein Auslandssemester gemacht und hatte das große Glück, dass ich zur Regenzeit, so die letzten 2 Monate waren dann vermehrt Regenzeit. Und da hat man dann dieses Phänomen gehabt, du hast halt auf der Insel mega viele Regenfälle gehabt, die den ganzen Müll von der Insel, von den Straßen ins Meer gespült haben. Und dann trug der Wind quasi den ganzen Müll wieder an die Strände ran. Ja, das war das eine. Und ich bin da auch viel tauchen gewesen und so. Und was ich ganz spannend fand, du hast halt nicht nur den Müll aus Indonesien dort gefunden, so, sondern eben auch Europa. Also sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig, wo auch immer das Zeug dann noch immer hergekommen ist. Und das war für mich dann schon so total erschreckend. Also jetzt gerade so ganz zum Schluss war jeder Tag, der Strand war zugemüllt und auch wie die Leute mit dem Müll umgegangen sind. Also da sind die Leute morgens mit ihren Haken um 5:30 oder so angerückt und haben den Müll dann einfach unter dem Sand vergraben, so damit der Sand wieder sauber, also ne, damit der Strand wieder sauber ist. Und Krass. Das war schon echt erschreckend. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, das ist nicht so cool. Und habe dann festgestellt, okay, irgendwie weiß ich gar nicht, was jetzt so was es dazu eigentlich alles gibt. Und hatte so ein bisschen dieses Ohnmachtsgefühl, boah, man müsste mal, aber keiner macht. Und genau, so kam ich dann zu dem Thema und habe gedacht, okay, wenn keiner macht, dann mache ich. Und inzwischen habe ich ganz viele Leute gefunden, die sich damit beschäftigen und merke, okay, eigentlich machen doch ganz viele was, aber man kriegt nicht so viel davon mit, wie man eventuell müsste. Und das ist eben auch der Grund, warum ich den Podcast machen möchte. Zum einen, um Leute eben zu ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich merke, da gibt es ganz oft Berührungsängste, wo ich mir so denke, ist gar nicht notwendig, macht total Spaß und ist total interessant, weil man auch für sich selber mal was Neues entdecken kann. Und zum anderen eben auch, um die Themen ein bisschen weiter an die Leute zu bringen.
Das ist richtig, ja. Es ist auch interessant, dass Nachhaltigkeit, der Begriff ist ja auch so ein gern genutztes Wort in der Werbung. Ja. Also irgendwie ist heute alles nachhaltig, zumindest wenn man der Werbung glaubt. Ne? Und ich finde das total spannend, was du sagst mit hier in Indonesien, mit dem Müll. Wenn man jetzt mit den Apologeten reden würde, die würden dann auch sagen, ach, das hat ja mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun.
Was sind denn die Apologeten?
Nee, ich sag mal, es gibt ja immer so Gruppierungen, ich nenne jetzt mal keine Namen, ja, also NGOs und sowas, die dann für sich sagen, dass sie die Bedeutung eines Begriffes definieren dürfen, ja, oder auch auf die Politik und Co. Und der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja ursprünglich eigentlich aus der Rohstoffgewinnung. Also weiß nicht, ob du das in der Nullnummer, den muss ich mir noch anhören, habe ich noch nicht gemacht, schrecklicherweise. Ja.
Nein, habe ich nicht. Ich habe den Begriff noch gar nicht definiert,
okay. Weil
ich finde, gerade darum geht es, einen Begriff gemeinsam zu definieren und nicht alleine.
Ja, und wenn ich jetzt richtig recherchiert hätte, wüsste ich auch den Namen von dem guten Mann noch. Und zwar, es gibt einen im 18. Jahrhundert einen Forstmeister in Deutschland. Der hat damals den Begriff das erste Mal verwendet, zumindest soweit man von der Aufzeichnung her weiß. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Karlowitz oder Clausewitz war. Der eine davon hatte irgendwas mit Terror und Unterdrückung zu tun. Das war eher nicht, sondern der andere. Müssen wir nochmal nachgucken und in die Shownotes reinschreiben.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, der damals, der war zuständig für den Bergbau.
Okay.
Und hat da eben, hat man damals viel Holz gebraucht und die haben halt mit Holzkohle viel gearbeitet und der hat damals dann gesagt, okay, irgendwie uncool und Wald ist weg. Wir müssen das Holz irgendwie von ganz weit weg herholen und haben da Probleme. Und dann hat er angefangen, wieder Aufforstung zu betreiben und hat dann definiert, okay, wir dürfen aus dem Wald nur so viel rausholen, wie nachwächst. Und das war das erste Mal, dass er wirklich dann auch den Begriff Nachhaltigkeit benutzt hat, also wenn man es freier übersetzt, weil die hatten ja damals ein anderes Deutsch. Und daraus ist es eigentlich entstanden und das ist auch so es gibt eine harte und eine weiche Definition von Nachhaltigkeit, ja. Ah, Hans Karl von Karlowitz, ja, dann war der andere. Die harte Definition ist eben jetzt auf den Rohstoff Holz beispielsweise gemünzt, wir dürfen nur so viel Holz aus dem Wald rausholen, wie auch wieder nachwachsen kann.
Ja.
Und das kann man eigentlich auch auf alles andere übertragen. Also zum Beispiel, wir dürfen nur so viel Erdöl aus dem Boden rausholen, wie nachwächst. Aber das ist halt schwer, weil Erdöl halt sehr, sehr lange braucht und sehr, sehr langsam entsteht. Deswegen, man könnte auch nachhaltig mit Benzinautos fahren. Ja, aber dann kann man halt irgendwie mit einem Auto weltweit fahren. Also, oder weiß nicht, wie viel das ist. Die schwache Definition davon dann sagt, dass das Kapital erhalten bleiben muss. Also wenn ich einen Wald habe und ich holze den Wald komplett ab und nehme das Geld, das ich dann daraus gewinne und lege das irgendwo an, dann wäre das eigentlich auch okay. Weil das Kapital bleibt ja das Gleiche. Also der Wald hat ja einen gewissen Wert. Also das ist jetzt Ökonomie. Also das ist jetzt ganz, ganz, ganz asozial, ohne alles andere mal zu berücksichtigen gesagt. Das Kapital muss erhalten bleiben, ja.
Rein ökonomisch.
Genau. Das ist einfach, ich nehme die ökologische den ökologischen Part und übersetze den komplett in die Ökonomie. Ja, das ist natürlich fragwürdig, das würde jetzt keiner machen oder vorschlagen, insbesondere weil der Wald ja natürlich auch noch andere Dienstleistungen hat. Ja, wie jetzt zum Beispiel Naherholungsgebiet oder Luftqualität, ja, solche Sachen. Das ist klar, das muss man alles mit berücksichtigen, aber wenn man es möchte, könnte man einen Betrag machen, alles zusammenrechnen und wenn ich dann so viel Geld rausbekomme, wie der Wald mir auf der anderen Seite an Dienstleistungen produziert, dann wäre es eigentlich möglich zu sagen, okay, hey, ich holze den komplett ab und nehme das ökonomische Kapital. Aber wir machen das ja nicht, weil, wie du es jetzt gerade eben auch schon, habe ich ja schon gemerkt, dass du ein bisschen Emotionen reinbringst, ein Wald hat dermaßen viel Dienstleistungen an die Gesellschaft, was wir zwar auch mittlerweile finanziell bewerten können, aber wir tun es nicht. Ja? Und das ist halt auch das Problem, heutzutage holzen wir gerne mal einen Wald ab und bauen eine Straße hin, weil wir sagen, ja, die bringt ja der Gesellschaft so viel und da kann man ein Preisschild draufkleben. Ja, dass der Wald gleichzeitig irgendwie Tausende von Euros an Naherholung und so weiter produziert, ja, einfach nur, weil er da ist, das sieht man dann halt nicht. Und, ja. Das ist halt schade.
Ja, ist das nicht vielleicht auch so ein grundsätzliches Problem? Also zumindest komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass wir im Thema Nachhaltigkeit einfach nicht interdisziplinär genug denken, sondern dass immer nur gewisse Sparten betrachtet werden und ganz viel anderes außen vor gelassen wird. Also das heißt, dass dieses Thema eben gleichzeitig unglaublich komplex ist. Was sagst du dazu?
Klar, es ist sehr komplex. Also es sind jetzt die drei Säulen, die mal definiert wurden, also Soziales, Ökologie, Ökonomie. Aber in diesen einzelnen Säulen, dann teilt sich das ja nochmal massiv auf. Also es geht ja immer weiter. Und dann habe ich ja in der Ökonomie, das ist wahrscheinlich so das, was am besten beschrieben ist irgendwo auch, ja, weil wir leben halt in der kapitalistischen Gesellschaft. Und die Sparten Ökologie beispielsweise, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also, dass sich die Leute darüber Gedanken machen, was ist in der Umwelt los und was für Auswirkungen hat das, wenn ich jetzt da eingreife, da sind wir ja noch gar nicht am Ende. Ja? Bestes Beispiel Klimawandel. Wir wissen vieles, was passieren wird. Und selbst darüber sind sich ja nicht alle einig. Selbst das wird ja dann von bekannten Politikern immer wieder in Zweifel gezogen. Ja? Aber wir wissen eigentlich schon viel, aber wir wissen immer noch nicht alles. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass der Klimawandel, da glaube ich schon dran, ja, aber welche Auswirkungen es hat, also es wird massive Auswirkungen haben, aber welche genau dabei rauskommen, das wissen wir erst, wenn es soweit ist. Ja. Und das dann noch in irgendeiner Form aufzuwiegen gegenüber anderen Säulen, das ist eigentlich dann nicht mehr ganz genau möglich, meiner Meinung nach. Ja.
So, das war der erste Teil mit Martin. Jetzt schicke ich euch direkt in den zweiten Teil mit den anderen im Bunde und wünsche euch natürlich auch für den Teil ganz viel Spaß. Go for it! Okay, alles klar, jetzt nehmen wir weiter auf und können nochmal erzählen, wer hier eigentlich in dieser lustigen Runde sitzt. Vielleicht möchtet ihr euch alle nacheinander mal vorstellen und ich würde sagen, wir beginnen mit dir, Martin.
Ja, hallo, ich bin der Martin, ich podcaste zum Thema Rohstoffe unter Ressourcen FM.
Ja, cool, danke, dass du da bist.
Ich bin der Fabian und ich will einen Podcast starten, der heißt Ländersachen. Der ist noch in der Mache. Zwei Sachen gibt es schon, aber die sind noch nicht publiziert und das gibt mir jetzt hoffentlich hier den Kick, dass es richtig losgehen soll.
Auf jeden Fall.
Ich bin Christian, ich gehöre auch der Fraktion. Ich will gerne einen Podcast machen an und habe noch keinen eigenen und aufgrund dessen auch nicht viel dazu zu sagen.
Das ist voll okay. Heute kommst du auch zu Wort.
Sehr gut.
Ich bin Johann Christoph. Ich habe vor circa 5 Jahren mal 4 Folgen eines Podcasts angefangen zum Thema Low Vision. Das ist das Thema Sehbehinderung bis hin zur Blindheit und habe mich insbesondere um Hilfsangebote, Orientierung in geschlossenen Räumen und um Hilfsmittel damals gekümmert. Und das wird jetzt irgendwann aus dem Archiv geholt und dann auch fortgesetzt.
Wow, super spannend. Ja, hallo zusammen, hier ist Alex. Mich kennt ihr ja schon mal. Wie ihr wisst, Ankerblatt Podcast, und wir wollen auch heute ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit reden. Und jetzt übergebe ich an unseren letzten Gast, hätte ich fast gesagt.
In der letzten Runde, ja. Ich bin der TJ. Ich produziere den Podcast Trollcontainer. Das ist so mein gemischtes Experimentierformat. Da gibt es alles, was mir so vors Mikrofon läuft. Und laufen ist auch das richtige Stichwort für meinen zweiten Podcast. Das sind die 3 Schweinehunde. Wir sind 3 Wissenschaftspodcaster, die sich 2017 im Herbst auf einer Wissenschaftspodcaster-Konferenz in bierseliger Laune dazu festgestellt haben, dass wir alle doch mal wieder mehr Sport machen müssten, und haben uns das Ziel gesetzt, im Herbst 2019 einen Halbmarathon zu laufen. Und wie der Weg dahin ist, dokumentieren wir in fast monatlichen Folgen, teilweise etwas häufiger, teilweise etwas länger.
Ja. Aber trainieren tut ihr nicht nur monatlich, oder?
Nein, wir reden nur einmal im Monat darüber, weil wir auch sehr verteilt sitzen. Also wir wohnen keiner von uns in der gleichen Stadt.
Ja, cool. Wir hatten vorhin ja schon ein bisschen über Martin und über mich gesprochen, wie wir den Zugang zur Nachhaltigkeit gefunden haben, beziehungsweise welchen Bezug wir dazu auch haben. Wollt ihr noch mal was dazu sagen, welchen Bezug ihr habt?
Ja, gerne. Also einfach bei mir jetzt nicht Podcast getrieben, sondern einfach privat. Einfach du hast schon Ökologie und Klimawandel und den ganzen Spaß angesprochen, und dann halt einfach darüber das Thema Nachhaltigkeit. Und dann, ich wohne in Berlin, dann fällt man da natürlich von einer Konferenz über die andere, von Bits und Bäume und so weiter und so fort, dann immer genau da einfach irgendwie an dem Thema interessiert, und in Berlin gibt es auch viele Möglichkeiten, das sag ich mal, auszuleben, ne? Und das ist eigentlich ganz spannend. Und gibt auch eine, sag ich mal, eine größere Szene, wo dann einfach Leute unterwegs sind, die da so ähnlich denken.
Cool. Das
ist ganz gut.
Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es auch eher durch meine privaten Gewohnheiten entstanden. Ich ernähre mich seit circa 10 Jahren vegan und habe aufgrund dessen Sensibilität für das Thema gewonnen und auch meine Gedanken in andere Richtungen abschweifen lassen, wo mein Konsum vielleicht verbesserungswürdig ist oder generell bewusster zu konsumieren und einfach bewusst Dinge zu kaufen oder auch nicht halt.
Okay. TJ, wie ist es bei dir?
Also bei mir ist es interessanterweise, ich versuche seit etwas über 4 Jahren auch weitgehend vegan zu leben. Bin da häufig nicht so konsequent, wie ich es gerne wäre. Auf der anderen Seite bin ich auch darüber dann eben auch in: Was ist eigentlich der Carbon Footprint von den ganzen Sachen, die ich mir besorge? Denk mir dann auch manchmal erst im Nachhinein wieder so, ja, den Shit hättest du jetzt nicht vielleicht aus China direkt versandt kaufen sollen, sondern oder sich halt eben auch über, da bin ich halt auch auf den Punkt gekommen. Auf der anderen Seite hat mich meine Frau sehr stark in dieses Thema eingeführt, die halt selber in einer Familie aufgewachsen ist, die schon in den 80ern sehr stark in Nachhaltigkeit, in diesem grünen Thema drin waren, in dieser ganzen Bewegung quasi für mehr Nachhaltigkeit, mehr Ökologie, mehr Umweltschutz. Das hat mich halt dann jetzt auch so ein bisschen mitbewegt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, also seit 5, 6, 8 Jahren mache ich mir halt auch immer mehr Gedanken darüber. Weil du es vorhin angesprochen hast, ich habe gerade nachgeschaut, mein Hoster setzt zumindest auch mal völlig auf Ökostrom, rein auf Wasserkraft, aber besser als nichts.
Wo hostest du denn?
Netcar.
Ah, okay.
Ja, und ansonsten muss man halt mal sehen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber es ist halt auch ein Punkt, ja. Auf der anderen Seite, ich bin extrem vielseitig interessiert. Ich nehme sehr gerne Infos aus allen Richtungen auf. Und wenn mich ein Thema gepackt hat, dann kann ich da auch ziemlich tief einsteigen.
Das, was du gerade gesagt hast, das finde ich in Kombination mit der Bits und Bäume-Konferenz total spannend. Also da war ich auch letztes Jahr in Berlin. Das war auch total super. Das finde ich zum Beispiel im Unternehmenskontext ganz spannend, weil viele Leute ja dann sagen, komm, wir brauchen jetzt das papierlose Büro und alles ist besser ohne Papier und möglichst viel Software und so weiter. Aber ganz viele Leute vergessen eben gleichzeitig, dass diese Software auf Servern läuft, die ganz oft eben nicht auf Ökostrom setzen oder also so ganz viele Sachen auch im sozialen Bereich, okay, welche, was passiert mit meinen Daten zum Beispiel auch. Und das finde ich immer wieder faszinierend und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wo wir vorhin schon waren. Es wird ganz oft zu einseitig gedacht beziehungsweise zu kurz gedacht und das finde ich ganz, ganz schade. Was du jetzt vorhin auch noch gesagt hattest, du hattest vom Carbon Footprint gesprochen. Möchtest du vielleicht nochmal erklären, was das ist für alle, die ihn nicht kennen?
Also im Prinzip geht es ja darum, sich einfach mal Gedanken zu machen, wie viel CO2 entsteht eigentlich in der Produktionskette von den Sachen, die ich so verbrauche. Von einerseits... mein Lieblingsbeispiel ist eben dann auch beim Essen gerne mal so, wenn ich das Soja selbst esse, brauche ich für dieselbe Menge Kalorien viel weniger Aufwand in der Produktion, als wenn ich irgendwie tonnenweise Soja an Tiere verfütter und dann das Fleisch davon esse. Allein das ist schon für mich ein wichtiger Punkt zu sagen, hey, vielleicht weniger tierische Lebensmittel zu essen, ist cool. Ja.
Das ist vor allen Dingen auch sehr interessant, weil bei dem Carbon Footprint, wenn man den sich anschaut, ganz oft gibt es irgendwelche Dienstleister, die dann einem sagen, okay, dein Produkt oder deine Flugreise emittiert so und so viel CO2 oder halt Treibhausgase, weil meistens wird das ja umgerechnet, weil es gibt ja auch noch irgendwie Methan und so. Dabei muss man ein bisschen drauf achten manchmal auch, weil ganz oft bei einer Flugreise wird dann halt gerechnet, okay, hier der Sprit emittiert so und so viel und so weiter. Aber das ist ja natürlich nur ein Teil. Also die Nutzung von einem Produkt kann ja CO2 emittieren, die Produktion eines Produktes kann CO2 emittieren und auch der Transport von dem Produkt oder aber auch dann der Abbau der Rohstoffe hinter dem Produkt. Und zum Beispiel bei Elektroautos oder bei ganz vielen anderen Technologien wird das öfters mal aus dem Blick gelassen. Also man schaut sich das ja nicht an, wie viel wird denn da im Hintergrund emittiert. Beispielsweise bei Uran ist es so, wenn das abgebaut und verarbeitet wird, dann emittiert das auch CO2. Also es ist keine CO2-neutrale Technologie, auch wenn sie vielleicht ein bisschen besser ist als Kohle, aber man muss halt den gesamten Lebensweg auch irgendwo sehen. Ja. Und,
bei der Lagerung.
Ja, gut, also man muss das ja mal, finde ich, neutral sehen und da halt dran gehen. Ne? Und, genau.
Ich wollte eigentlich nur einen Einwurf aufgrund der Soja-Aussage machen, dass gerade da nicht nur die CO2-Emission ein wichtiger Faktor ist, sondern auch Wasser, Wasserproduktion, Wasserverbrauch.
Ja. Ja.
Bei Tierhaltung ist Wasserkonsum unglaublich groß.
Ja, ja, ne?
Also das ist
nur, das ist nur halt so das typische Dings mit, die Veganer essen meinem Essen das Essen weg. das ist nur so mein Lieblingsspruch, dann zu sagen, ja sorry, aber ich esse das Soja lieber selbst, weil es mir halt direkt mehr Power bringt, als wenn ich das erst an Tiere verfütter, die dann halt mehrere Kilo pro Kilogramm Fleisch brauchen.
Also gerade diese Sprüche sind, glaube ich, auch Dinge, die man einfach gar nicht braucht. Da gibt es einen ganz netten Spruch von Hagen Rether, der irgendwann mal sagte, und was haben wir dann in ein paar hundert Jahren, außer einem Veganer-Witz?
Auch nicht schlecht, ja. Johann, du wolltest was sagen.
Also ich hatte mit dem Thema tatsächlich dann aber doch in einem sehr krassen Konfliktfall zu tun, nämlich bei Sanierung von Gebäuden. Mhm. Also wir haben den Fall, dass unsere Familie durch den frühen Tod meiner Tante auf einmal zwei Häuser hatte, was dazu führte, dass wir eines davon vermieten komplett. Mhm. Und es stand nun langsam an, das zu sanieren. Und ich war immer der Meinung, also hör mal zu, wir machen nicht nur Fenster. Das war die krasseste Baustelle. Das waren schöne alte Holzfenster, die waren auch schon doppelt verglast.
Mhm.
Und sie waren aber, Holz ist dann halt irgendwann nach 50, 60 Jahren trotz guter Pflege irgendwann hinüber.
Mhm.
Und wir haben uns dann einen Energieberater tatsächlich besucht. Und es war dann aber auch der Fall, dass in meiner Familie dann gesagt, ja, dann fang an. Und man kommt dann vor den Punkt bei einem sogenannten Null-Energie-Haus, das immer ein erstrebenswertes Ziel ist, was aber gar nicht so unbedingt komplett erreicht werden muss, dass man natürlich auf der einen Seite wenig fossile Energien nur noch verbraucht, beziehungsweise wir verbrauchen gar keine mehr. Mhm. Aber um das zu erreichen, um das Haus die Wärme behält, ich natürlich mit Styropor arbeite, dass ich mit einer Photovoltaik arbeite, die natürlich in der Entsorgung, und die wird natürlich anfallen, und das wird auch noch zu meinen Lebzeiten anfallen, natürlich auch eine Menge Müll produziere. Und das ist wirklich ein Konfliktfall, von dem ich, so wie ich es wahrgenommen habe, es noch keine zumindest praktikablen Rechnungen gibt.
Ja. Da bist du ja dann auch ganz schnell bei dem Cradle-to-Cradle-Ansatz, der eben sagt, man versucht wirklich alles, was man an Rohstoffen nutzt, wieder zu verwerten. Weil da sind wir ja momentan tatsächlich noch wirklich schlecht. Das heißt, wir gewinnen Rohstoffe auf der einen Seite und schmeißen sie auf der anderen Seite dann halt irgendwann irgendwo hin und nutzen sie nicht, ja, nicht weiter. Und das ist wieder so ein Grundsatzproblem. Wie löst du das, ne? Also gerade auch bei Plastik oder so. Ich meine, inzwischen wird ja auch viel in Pullover oder wie auch immer, also es gibt ja sämtliche Stoffe, wo Plastik inzwischen drin ist. Aber das Problem bleibt ja.
Definitiv, aber da ist die Frage natürlich, worauf viele setzen oder worauf immer in der Diskussion hingewiesen wird, ist, wir brauchen erstmal die Technologien dazu. Ne? Also man kann jetzt auch, du kannst dein Handy vollständig recyceln, das ist überhaupt kein Problem. Es kostet nur unglaublich viel Energie. Ja? Also um das alles rauszukriegen, um jedes Spurenelement wieder dahin zu kriegen, irgendwie das bisschen Kobalt oder was, Kobalt ist einiges drin, aber solche Sachen halt da wieder rauszubringen, ist natürlich extrem, extrem aufwendig. Das heißt, es rentiert sich nicht, es ist wesentlich billiger, das abzubauen. Und das führt eben dazu, dass eben nicht recycelt wird. Ja. Aber ein Prof bei uns hat mal gesagt, der Kunststofftechnik gelehrt hat, der hat gesagt, wenn ihr jetzt so viel Geld überhaupt, kauft euch eine Müllkippe. Alle haben gelacht und gesagt, was? Ja. Gesagt, damit werdet ihr in 50 Jahren richtig reich. Ja. Weil was da alles jetzt weggeschmissen wird, sind unglaublich viele Ressourcen, die irgendwann zur Neige gehen werden. Ja. Und dann sind die dort gelagert und da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man die da wieder rausbekommt, aber das wird kommen.
Wie viele Müllkippen hast du dir inzwischen gekauft?
Er hat ja gesagt, wenn ihr Geld habt.
Das war der Punkt. Ja. Martin, du wolltest was sagen.
Ganz kurz zu dem Handybeispiel, weil das finde ich total interessant. Das war im Studium ganz oft und ich hatte auch ein halbes Jahr eben in meinem Fraunhofer-Institut gearbeitet, das so Recycling-Technologien entwickelt. So ganz kriegen wir das nämlich immer noch nicht hin, weil ganz oft wissen wir gar nicht, was in den Platinen drin ist. Also wir hatten das Beispiel mit einem Tantalkondensat, wo man sich so denkt, ja, da ist Tantal drin. Ja, nee, das ist natürlich in irgendwelchen Verbindungen drin und das halt wieder aufzulösen und rauszubekommen, das wissen sie gerade noch gar nicht, wie sie das machen sollen teilweise, weil bei vielen Sachen weiß man gar nicht, was drin ist und dann kann man es auch schlecht rausholen. Ja. Theoretisch sollte das möglich sein, aus dem Produkt zumindest das rauszuholen. Wobei wir hier auch wieder das Problem haben, wir haben eine Dissipation, also das ist eine Feinstverteilung von Stoffen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sogenannte Gewürzmetalle haben, um irgendwie Leiterplatten oder sowas zu dotieren, dann wollen wir einen ganz speziellen Effekt, nehmen nur ganz wenige Atome von einem Stoff und bauen den irgendwo anders rein. Die wieder rauszubekommen, das ist halt, wie du gesagt hast, sehr, sehr energieaufwendig, beziehungsweise technisch noch gar nicht möglich heute. Ja. Hoffentlich kriegen wir es irgendwann hin, das wäre natürlich wünschenswert. Und dann würde sich auch dieses Problem mit wie du es gesagt hast, zu Neige gehen von Rohstoffen. Eigentlich gehen sie ja nicht zu Neige, weil als Planet, das verschwindet ja nicht. Also bis auf die Sachen, die wir jetzt irgendwie rausschicken als Raumsonde oder so. Ja. Aber ansonsten haben wir ja die Materialien auf der Erde, die bleiben ja hier. Und dass wir die halt in den Kreislauf bringen, den wir nutzen können. Das ist ja auch das bei Cradle to Cradle, dass es entweder in der Technosphäre bleibt oder eben in der Ökosphäre. Ne?
Ja, genau. Du hattest irgendwas gesagt, worauf ich eingehen wollte. Das habe ich jetzt aber wieder voll vergessen. Deswegen reden wir einfach weiter.
Aber also mich hat das dein Thema mit der nachhaltigen Renovierung gerade gepackt, weil ich auch irgendwie im Hinterkopf gerade schon ein möglicherweise anstehendes Hausrenovierungsprojekt habe. Und ich habe halt auch gesagt, also wie gesagt, meine Frau ist auch so in diesem Öko-Bereich sehr geprägt. Wir haben halt dann auch schon überlegt, so, also cool wäre es schon, wenn man das irgendwie ohne Styropor, sondern mit Naturmaterialien dämmen könnte. Das Haus was aktuell zur Debatte steht, ist aus dem 19. Jahrhundert. Da ist sowieso viel Lehm verbaut. Es wäre natürlich schön, wenn man das weiterhin machen könnte, also zum Verputzen Lehm nutzen. Teilweise sind da ja auch die alten Techniken gerade am wiederbelebt werden, eben auch aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken, weil es teilweise echt krass ist, wie sehr wir irgendwie auf chemische Zusätze setzen oder halt auf technisch hergestellte Zusätze setzen und eigentlich die Sachen, die in der Natur sind, teilweise viel besser funktionieren für denselben Einsatzzweck und wir haben einfach verlernt, sie so zu benutzen. Aus Bequemlichkeit.
Aber das,
weil die technischen Zusätze halt bequemer zu verarbeiten sind.
Genau, da ist dann aber auch die Frage, wie viel kannst du dann aus der Natur wirklich entnehmen, sodass es wieder nachwächst? Also bist du ja auch wieder bei dem Nachhaltigkeitsgedanken, den wir vorhin hatten. Das ist zum Beispiel, jetzt weiß ich nämlich auch wieder, was ich sagen wollte, auch gerade in dieser das klingt jetzt hart, so Ökoblase, also Leute, die sich viel mit Zero Waste und Antiplastik und so weiter auseinandersetzen. Gleichzeitig lässt sich dann da beobachten, die Leute schmeißen alles, was sie an Plastik haben, noch weg, obwohl es vielleicht auch noch nutzbar wäre und kaufen sich dann alles aus Holz und aus nachhaltigen Materialien, wo man sich dann auch so denkt, ja Mensch, schade, weil eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen nicht so viel wegschmeißen, sondern man benutzt etwas so lange, bis es halt nicht mehr zu benutzen ist.
Mhm. Also was dabei hilft, ist oft den Blick von der globalen Dimension in die sehr persönliche einmal kurz abzulenken und sich zu fragen, von diesen ganzen Maßnahmen, die ich jetzt in welchem Bereich auch immer ergreife, wie weit kann ich eigentlich sicher vorhersagen, dass das, jetzt bei meinem Beispiel mit den Häusern zu bleiben, überhaupt noch bringt und wie viel bringt es? Wir reden dann bei manchen Maßnahmen mit sehr hohem Materialaufwand und Materialverbrauch, die dann wieder zum Müll führen würde, oft über sehr, sehr kleine Prozentzahlen, die im Endeffekt eigentlich nicht mehr viel ausmachen, als dass ich vielleicht ein paar Kilowattstunden Strom im Jahr mehr verbrauche. Zum Beispiel haben wir dann den Fall jetzt noch des anderen verbleibenden Haus, dass wir auf keinen Fall so massiv sanieren werden und auch da den Fall haben, da sind schon Plastikfenster drin. Und die Ansage meines Vaters ist, hör mal zu, die werde ich nicht mehr tauschen in meinem Leben. Das ist dann auch wirklich die Ansage, das ist wirklich erst dran, wenn es dran ist. Und wir haben bei dem einen Haus sehr viel mit Styropor gearbeitet, weil es bei dem einen Verfahren, bei einer sogenannten Hohlraumdämmung auch momentan die, damals noch, momentan ist es schon wieder anders, geht es tatsächlich schon wieder anders, damals noch die vernünftigste Lösung war, aber wir werden bei dem vorderen Haus tatsächlich einfach mit Holz arbeiten, auf der Außenschicht.
Oh, cool.
Ich würde gerne noch zu ein paar Themen sozusagen so ein bisschen reinstochern. Und zwar das eine ist, das mit der Energiesanierung ist ganz interessant. Ich war am Mittwoch, war in Berlin, das 9. Berliner Klimagespräch. Und da war so Politik und Zivilgesellschaft irgendwie zusammen und da waren ganz interessant die beiden Berichterstatter für das Klimaschutzgesetz von der CDU-CSU und von der SPD da. Die Frau Weisgerber von der CSU, die aus meiner fränkischen Heimat kommt, und der Klaus Mintrup von der SPD. Was da ganz schön zu sehen war, war zum einen, dass die Frau Weisgerber wirklich extrem engagiert ist in dem Thema. Also in Anführungszeichen, obwohl sie von der CDU-CSU ist. Ja, aber die sozusagen, die hat es auch, glaube ich, ziemlich schwer in ihrer Fraktion so. Mhm. Aber die steht da wirklich dahinter. Und dann, aber was mir jetzt nur mit der Gebäudesanierung kam, der Herr Mintrup hat dann gesagt, er ist in einer Wohnungsbaugenossenschaft und die wollen sich halt irgendwie jetzt was anschaffen. Irgendwie wollten eine Hackschnitzelanlage oder Kraft-Wärme-Kopplung, wie auch immer, irgendwas wollten sie sich ins Haus stellen dort. Und dann war das wieder nicht möglich oder es war irgendwie nicht erlaubt, weil es nicht genug ist oder irgendwas. Und dann darfst du es wieder nicht machen. Also da ist die gesetzliche Vorgabe ist extrem scheiße und fördert halt genau sowas mit Styropor außen drauf klatschen und dann bist du irgendwie dabei. Die haben alle hoch und heilig gesprochen, so bis zum Ende des Jahres einen ganzen Maßnahmenkatalog und ganz viele neue Gesetze und da wird das alles irgendwie ganz toll. Bleibt natürlich offen, ob das so umgesetzt wird, ja. Ja. Aber ja, Das war das eine. Und das zweite, was ich sagen wollte, das ist bei der Nachhaltigkeitsdiskussion, was ich da immer ganz nett finde. Du hast gesagt, die Leute schmeißen dann ihr Plastikzeug weg und nehmen dann, kaufen sich dann was aus Holz. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Oder was, weil es mehr Energie spart. Das ist die beste Begründung. Ich kaufe einen neuen Kühlschrank, weil er verbraucht viel weniger Energie. Das rechnet sich natürlich erst sehr spät oder wenn überhaupt. Aber das Hauptproblem ist, dass wir einfach zu viel verbrauchen.
Ja.
Also das ist einfach die grundlegende Basis. Und da kann man viel Cradle to Cradle und da kann man auch viel Energie und so weiter, aber die bin da sehr pessimistisch, was das angeht, weil wenn jeder Erdenbürger auf dem Niveau lebt wie wir, dann ist einfach echt rum.
Ja.
Und das wirst du denen sozusagen nicht verbieten können. Ja? Du wirst jetzt nicht irgendwo sagen können, irgendwie Leuten in Indien, die im Slum leben, kannst du nicht sagen, ja, das ist schön, ihr wollt da irgendwie in die Mittelschicht und ihr wollt auch Fleisch essen und so weiter und so fort. Aber wir haben das mal ausprobiert und es ist ganz cool, aber wenn ihr das alle macht, dann ist es irgendwie nicht so. Und das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich schwierig.
Ja, deswegen ist es auch, glaube ich, echt der wichtigere Punkt, dass wir im reichen Westen oder im geografischen Norden, wie man manchmal auch sagt, je nach Richtung, halt wir müssen eher mal anfangen zurückzustecken, unseren Konsum mal mehr zu überdenken, was ja auch gerne so ein viel zitierter Spruch ist, der aber völlig logisch eigentlich sein sollte, ist dieses Think Global, Act Local, also regional Dinge anzugehen, die eben, um eben den globalen Impact zu verkleinern. Es gibt da so ein super cooles Projekt, wo ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so sicher bin, wie viel davon eigentlich Marketing ist und wie viel davon echt ist. In Augsburg gibt es so eine schöne Näherei. Die haben Jobs wieder geschaffen in einer Sphäre, die in Augsburg halt damals in den 70ern endgültig tot war. Die halt auch irgendwie darauf achten, KBA-Baumwolle, aber möglichst nah irgendwie am Anfang haben sie irgendwie aus der Türkei, weil das nächstgelegene biologische Baumwollanbaugebiet war. Inzwischen hat sie irgendwie eine Kooperative in Tansania, die sie halt dann quasi noch unterstützt, aber die Transporte trotzdem maximal kurz halten kann. Irgendwie sowas. Und dann eben auch dieses mit lokal, wir machen alles hier, wir machen Dinge aus lokaler Wolle, die auch jahrelang haben die Schäfer irgendwie die Wolle nicht losbekommen oder nur zu mistigen Preisen. Und jetzt haben sie halt damit wieder einen Abnehmer und die machen geile Produkte draus. Und alles irgendwie möglichst sauber, möglichst wenig Abfall. Sie verarbeiten ihre Verschnittreste wieder, haben dafür teilweise sogar Recyclingmöglichkeiten für Baumwolle entwickelt, die es einfach noch gar nicht gab in der Richtung, zusammen mit einer Hochschule.
Aber jetzt die ganz ketzerische Frage.
Ja.
Wer in Deutschland braucht noch ein neues T-Shirt? Also das ist nämlich der eigentliche Punkt, weil das ist cool. Ich finde es total unterstützenswert
und es
ist viel schlimmer.
Es geht halt viel mehr um die sozialen Aspekte wieder auf.
Genau.
Andererseits, es geht halt auch darum, den ganzen Kram. Sorry, aber das nutzt sich halt ab.
Aber die meisten Kleiderschränke quillen halt über und bis man alle T-Shirts aufgetragen hat, die man halt nicht so gern anzieht, so, das ist dann immer diese modische Frage.
Passen hier halt irgendwo Kleidertausch, was auch
genau,
immer.
Genau, könnte man
ja auch irgendwie. Immer besser, wird auch immer mehr. Was halt wirklich das Problem ist, sind halt die ganzen Discounter, die ganzen Klamotten-Discounter, die super billig, wo es halt einfach nicht lohnt, ökonomisch für mich als Endverbraucher quasi nicht lohnt, mich mir Gedanken drüber zu machen, weil das ist ja so billig.
Ja, genau. Ja,
kaufe ich natürlich noch drei neue T-Shirts.
Aber da bist du
da dann. Bin ich halt eben dann wieder eher bei dem Punkt, bei denen habe ich ein T-Shirt oder eine Jeanshose, die halt auch deutlich besser hält, weil sie einfach anders verarbeitet ist, teilweise viel klassischere. Die haben am Anfang irgendwie ihre Stoffe auf einer Webmaschine im Textil- und Industriemuseum weben lassen.
Geil.
Weil einfach diese Jeans-Webart keiner mehr konnte.
Cool, ne?
In Europa.
Das ist eine ganz witzige Anekdote dazu. Hat jetzt mit Nachhaltigkeit ganz kurz nichts zu tun, aber diese Webmaschinen, die dort im Textilmuseum waren, die haben die ausgebaut und wollten die woanders betreiben. Dann ging das nicht, weil die Maschinen einfach nicht mehr gelaufen sind. Und dann mussten die wieder an den Platz zurückstellen, weil die Maschinen über die Jahre sich so dran gewöhnt, also der Boden war dort nicht eben und dadurch waren die Maschinen einfach komplett verzogen und die sind nur noch gelaufen, genau mit diesen Schrägen im Boden. Und das hochgradig Interessante daran ist, die haben das nicht nur für die jetzt hier bio-nachhaltige Weberei genutzt, sondern die gesamte Carbonfasertechnologie hat sich diese Technologien auch zu eigen gemacht oder angeschaut. Und die verwenden das jetzt auch, um Fließe herzustellen oder eben um da Stoffe herzustellen aus Carbonfaser, weil man die eben auch braucht für die Bauteile dort. Ja. Und da ist ja Augsburg auch sehr stark am Kommen in dem Bereich, am Forschen. Ja.
Beziehungsweise die Umgebung von Augsburg.
Genau, richtig. Ja, genau.
Die größten Carbon-Teile-Hersteller.
Ja. Genau, SGL Carbon und Co. Ja. Ja.
Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was du gerade noch sagtest mit den T-Shirts, es lohnt sich einfach nicht drüber nachzudenken. Das ist das. Viele, ja. Ja, genau. Da merke ich dann doch auch wieder ganz oft, also muss man dazu sagen, ich komme aus MacPom vom Dorf und merke dann doch immer wieder, wie ich dann gerade in Hamburg in so einer Filterblase rumlaufe und ich dann doch echt ganz oft merke, ich bin in einer privilegierten Situation, ich studiere, ich habe Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und dass es den Leuten auf dem Dorf halt teilweise ganz anders geht oder nicht nur auf dem Dorf, sondern überall. Ne? Genau. Und wie erklärst du jetzt jemanden, der sein Eigenkommen irgendwie von, ich weiß nicht, wo wir gerade beim Mindestlohn sind, 9 Euro schieß mich tot, irgendwas.
8,70 Euro oder sowas sind es, aber es ist
immer noch nicht ganz 9 Euro. Sind noch nicht ganz 9 Euro, ne? Okay.
Was für Deutschland auch viel zu niedrig ist, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, und wie erklärst du den Leuten jetzt irgendwie so, bitte tragt eure T-Shirts, bis da nichts mehr geht? Und also das ist ja wirklich so. Also, ja, Martin.
Ja, ich glaube, da in dieser Debatte muss man auch ganz klar berücksichtigen, das macht keinen Sinn, wenn man sich jetzt wirklich tot ökologisiert. Und das ist ja auch die Angst von vielen, ja, weil dann oft ein Stigma da ist, hey, du trägst jetzt nicht das Öko-T-Shirt oder sowas. Ich glaube, jeder muss und sollte das leisten, was er kann und wirklich, was er kann und nicht mehr, weil das Thema überlastet eben auch sehr schnell. Ja. Wenn man sich anschaut, viele sagen so, ja, ich will jetzt plastikfrei leben oder abfallfrei leben. Naja, es reicht manchmal schon auch, einfach das, was ich habe, zu reduzieren und einfach ein niedriges Niveau zu erreichen. Ich muss, also weil diese letzten 2-3%, die bringen oftmals weniger, als wenn ich jetzt zum Beispiel jemand anderen davon überzeuge, dass er eben auch irgendwie 20-30% senkt. Ja? Und wenn jeder einen kleinen Schritt macht, dann hat man auch einen großen Schritt getan. Dann muss nicht ein einziger einen großen Schritt machen. Das ist wie hier bei der Konferenz, wo jeder eben ein bisschen mithilft. Und wenn ich noch ganz kurz eine kleine Empfehlung reinschmeißen darf, schaut euch mal die effektiven Altruisten an. Ich finde das eine sehr interessante Community, die nicht ohne Vorbehalt ist, aber ich finde es einfach interessant, sich das mal anzuschauen, weil die eben versuchen, mit möglichst effizientem Geldeinsatz Gutes zu tun. Und die stellen dann halt die Frage auf, okay, müssen wir jetzt hier in Deutschland dermaßen viel Geld in irgendwelche Technologien wie Photovoltaik und sowas investieren, wenn wir es in anderen Ländern wie jetzt Marokko oder Sahara-Bereich machen können und wir dort eine höhere Ausbeute haben. Ja? Also das war ja die Idee von diesem Desertec-Projekt beispielsweise auch, dass ja dann grandios gescheitert ist, eben an der Lobbyarbeit in Europa, ja, von eben erneuerbaren Energien zum Beispiel, was eigentlich sehr, sehr traurig ist. Und, diese Überlegung finde ich sehr interessant auch. Ich meine, klar, wir müssen in Deutschland was tun, keine Frage. Ja? Wir müssen auf jeden Fall runter. Aber der Kampf insgesamt wird eigentlich auch in Afrika und Asien gewonnen. Ja? Weil insbesondere in Afrika haben wir dermaßen hohe Bevölkerungswachstumsraten. Ja? In den nächsten, glaube ich, 30 Jahren irgendwie nochmal 100% drauf oder so. Und,
okay, das weiß ich nicht.
Ja, aber das ist immens viel. Da kommen irgendwie Milliarden oder so nochmal dazu. Und da müssen wir wirklich dort auch die Probleme lösen. Und das kann man halt einem Deutschen auch nicht verkaufen, wenn die deutsche Politik jetzt auf einmal da was machen würde. Das geht nicht. Ne? Dafür sind wir noch zu national denkend. Mhm. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, wir müssen lokal natürlich auch was machen, wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Das sind Global, Act Local. Klar, wir müssen auch trotz allem hier vor unserer Haustür kehren und dann können wir irgendwo anders anfangen zu kehren.
Ja, eine Problematik, die sich da ja noch stellt, ist ja, man muss ja überlegen, haben die westlichen Nationen ihren Reichtum aufgebaut. Genau. Ja. Wir sind in andere Länder gefahren und haben da fleißig ausgebeutet. Ja, genau.
Mache ich es immer noch.
Ist auch immer noch richtig und gleichzeitig gehen wir dann in die Welt und sagen, Leute, aber jetzt müssen wir alle mal das Klima schonen und können wir bitte alle unseren Konsum runterfahren. Da sagen sich natürlich auch die Länder, die jetzt gerade auf dem Vormarsch sind, wie zum Beispiel Indien, so Leute, jetzt sind wir mal dran, ne? Und jetzt sind wir mal am Wachsen und bevor wir nicht erreicht haben, wo ihr seid, sind wir hier überhaupt nicht bei euch. Und das ist, also da merkt man schon, wie komplex dieses Thema ist.
Ja, definitiv.
Also zu dem Ganzen kann ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung geben. Da gab es im Forschergeist sowieso sehr interessanter Podcast, auch zuletzt viel über Umweltthemen und über Nachhaltigkeit. Der hatte zum Beispiel die Zahlen der Forscher dort, der sagte, allein Indien und Afrika werden vermutlich in den nächsten 10 oder 20 Jahren nochmal um jeweils 1 Milliarde Menschen wachsen.
Das war, glaube ich, mit dem Professor Rademacher, ne?
Ja, genau. Ja. Also ich fand einige seiner Thesen schwierig, aber insgesamt hat er sicherlich viele Punkte. Und was du eben auch noch gesagt hattest, kenne ich auch, also ich bin ursprünglich Softwareentwickler, du hast halt häufig diesen Effekt, 80% der Sachen, die du erreichen willst, erreichst du mit 20% der Leistung. Für diese restlichen 20% brauchst du 80% Aufwand. Und da ist dann irgendwo ist die Schwelle, wo es sich nicht mehr lohnt, mehr Aufwand reinzustecken, um zu sagen, nein, ich könnte zwar noch besser, aber muss das jetzt unbedingt sein? Ist der Aufwand nicht zu hoch? Ja.
Ich glaube, dass das auch einen ganz großen Einfluss auf die Aushaltedauer dieses Verzichts hat. Wenn ich, wie ihr sagt, die letzten 20% noch opfere, bin ich weniger bereit, das länger durchzuhalten. Mhm. Wenn man, das sind jetzt gerade sehr plakative Begriffe, es geht nicht um Durchhalten und nicht und Opfern, aber
ja, man ist... So fühlt sich's manchmal an.
Man lässt sich deutlich besser darauf ein, wenn man keinen totalen Verzicht erleiden muss und hat dadurch vielleicht einen viel größeren Impact, als wenn man diesen totalen Verzicht aufbringen würde.
Das sage ich auch immer wieder Leuten, wenn sie mich fragen, warum ich denn vegan leben würde.
Also bei Kleidung ist es ist vielleicht die Komfortzone, oder? Also wenn man es insbesondere bei Kleidung sich überlegt, wenn ich Omas Leinen noch im Schrank liegen habe und habe jemand, der näht mir was daraus, dann bin ich aber in der Pflege relativ aufwendig unterwegs und man muss dann einfach das Bügeleisen bedienen können, als wenn ich ein bügelfreies Hemd kaufe.
Definitiv, ja, das stimmt.
Das ist die Komfortzone, die da betroffen ist.
Ja. Ja, also obwohl auf der anderen Seite, wo wir über Verzicht sprechen, also das konnte ich mal ganz gut beobachten. Meine Schwester wohnt in Norwegen und kam dann mit ihrem Sohn hier zu Besuch jetzt letzten Feiertage, also Weihnachten. Und wir sind einkaufen gegangen. Und mein Neffe hat da voll den Sockenschuss gekriegt, weil die Regale halt übervoll waren mit 10.000 Mal dem gleichen Produkt irgendwie. Und du kannst ihm auch nicht erklären, was da jetzt der Unterschied ist. So, warum das eine teurer und das andere bunter ist. Und also... Manchmal überfordert dieser Konsum und diese Auswahlmöglichkeiten halt auch total. Deswegen finde ich in ganz vielerlei Hinsicht, wenn man sich erstmal reflektiert, also zumindest geht mir das so, als ich viele meiner Gewohnheiten erstmal reflektiert habe und auch von den Sachen, die ich gekauft habe, es geht ja eigentlich sehr viel besser, auch wenn du mal wieder in kleinen Läden einkaufen gehst. Also da muss ich jetzt sagen, habe ich auch das Glück, ich wohne in einem Viertel irgendwie, wo wir alle sehr alternativ eingestellt sind und wo es noch viel dieser kleinen Läden gibt, wo du dich aber viel wohler fühlst beim Einkaufen, als wenn du irgendwie in diese riesen Supermärkte gehst und das Gefühl hast, du wirst von den Regalen erschlagen. Also vielleicht das nochmal als Gegenthese zum Verzicht, dass uns unser Konsum manchmal auch überfordern kann.
Ich möchte auch noch ganz kurz was zum Thema Verzicht sagen. Und zwar, es kommt ja oft die Wahrnehmung auf bei dem gesamten Nachhaltigkeitsthema, wir müssen jetzt verzichten. Also wie du gesagt hast, vegan leben, wir verzichten auf etwas. Mhm. Das ist aber kurzfristig gedacht, weil natürlich verzichten wir vielleicht jetzt auf den Fleischkonsum.
Ja.
Und das ist vielleicht jetzt gefühlt erstmal ein Einbußen an Wohlstand oder an
wie nennt man
das?
Status.
An Status auch, ja. Also vielleicht, das ist ja das Vorurteil, das immer kommt, dass immer gesagt wird, ich mach's nicht, weil XY. Nur wenn wir jetzt mal längerfristig denken, naja, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, wir fahren unseren Planeten Vollgas gegen die Wand und dann haben wir aber einen komplett anderen Verzicht. Ja?
Verzichten deswegen, auf unsere Zukunft.
Ja, dann verzichten wir halt aufs Leben selbst. Und wenn man das mal gegenüberstellt, dann ist eigentlich darauf zu achten und nachhaltig zu leben und wirklich darauf zu achten, das ist nicht mehr die Verzichtsoption, sondern es ist eigentlich die Option, mit der wir mehr Gewinn haben. Also eigentlich die bessere Option. Natürlich kurzfristig, vielleicht auch aufs eigene Leben gesehen, ist es jetzt schwieriger, ja, aber wenn wir das auch als Gesellschaft oder als Spezies sehen oder halt auch als Planet, ist es eigentlich sinnvoller, da sich das eben rational zu hinterfragen. Ja? Ja. Aber das ist halt auch ein Wohlstandsthema, das kann man halt auch erst, wenn man wirklich satt ist.
Ne? Rational ist das Stichwort. Ne? Also deswegen, die Vorredner argumentierten ja teilweise auch, deswegen brachte ich ja auch Komfortzone ins Spiel. Ja. Man kriegt Menschen oft mehr, wenn sie merken, ich habe keinen geschmacklichen Unterschied. Das ist ein Phänomen, was ich vor einem Jahr erlebt habe, als ich eine Konferenz mit ungefähr 250 Teilnehmern organisiert habe. Ich hatte einen am Ort alteingesessenen Caterer bestellt und hatte mir nicht sehr große Gedanken über veganes Essen gemacht. Ich hatte vegetarisch bestellt und stand dann also bei meiner Konferenz kurz selber am Tresen und man fragte mich, ob denn das Essen vegan sei. Und dann merke ich, du hast was vergessen. Nicht so mein Caterer. Der hatte nämlich gesagt, nein, wir machen das nicht mehr. Wir kochen jetzt, wenn wir vegetarisch als Auftrag kriegen, kochen wir vegan. Der Witz bei dieser ganzen Nummer war, dass das vegane Essen sehr gefragt war, dass es, dass die dem die Küche wirklich einliefen, weil es den Leuten so hervorragend geschmeckt hat. Und zweitens kann man wirklich nicht nochmal auf, es war wirklich, das ist jetzt einer, der überlegt, seine Firma zu schließen. Ja? Also es geht selbst in die Generation, wo man sagt, na dann ist es auch noch ein Generationenthema, warum sollen wir das machen? Also auch da kann man Leute für sowas begeistern. Das ist im Prinzip Geschmack oder halt auch eine emotionale Ansprache. Und ich glaube, dass gerade in dem Themenbereich oft wir mit der Ratio dann oft den Weg auch finden müssen, auf dieser Schiene tatsächlich anzusprechen.
Ja.
Wer kennt das als Vegetarier nicht, wenn die vegetarische Pizza als erstes leer ist, weil alle das Ding gegessen haben.
Es sind doch zwei Drittel Fleischfresser, wir können doch zwei Drittel, nein.
Genau, ja, das ist schlecht geplant.
Haben wir letztes Jahr auch, ich war letztes Jahr mit dem Orga-Team von unserem kleinen Podcast-Festival Podstock. Wir haben halt auch einfach vegan gekocht und zusätzlich gab es halt für die Leute, die Käse haben wollten, Käse zum drüberstreuen und für die Leute, die Fleisch haben wollten, wurde halt ab und zu gegrillt.
Das ist genau der Punkt. Das ist manchmal so einfach und ist einfach gar nicht nachvollziehbar,
warum es nicht Leute gemacht wird. Warum die Leute immer nur vom Fleisch
her denken. Ist jetzt bestes Beispiel hier, ne? Also ich meine, das Essen ist gut, ist okay, ja.
Es war schon besser auch
der Essen. Aber ich bin ja schon dankbar, dass es Essen gibt, ne? Also, aber ich habe es jetzt auch erstmal ohne Fleisch gegessen und dachte mir, Hühnchen, ne? Wäre schon geil. Weil ich bin jetzt, also ich bin so Semi-Vegetarier, also ich habe mir gesagt, einmal die Woche esse ich Fleisch, ansonsten halt nicht. Also reduzieren und das werde ich auch noch weiter reduzieren. Und dachte mir so, okay, eigentlich ist heute ja dein, du darfst Fleisch essen. Okay, probierst es mal, hab mir ein bisschen Hühnchen geben lassen. Dachte mir danach so, eigentlich schmeckt das total nicht gut. Dachte mir so, ey, warum habe ich es jetzt gegessen? Ja, also hätte ich mal, ja, der Tofu war echt lecker, ja, also den kann man essen. Ne? Und das denke ich mir mittlerweile aber bei so vielen Sachen, dass vegetarisch entweder besser schmeckt oder zumindest gleich schmeckt und es dann nicht fehlt. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich jemand, der so ein richtig geiles argentinisches Rumpsteak oder sowas super gerne isst. Ja. Ich weiß, es ist asozial, aber und ich habe da oft auch ein schlechtes Gewissen, ja, aber es hat mir einfach lange Zeit gut geschmeckt, aber du kriegst es auch nicht mehr. Ja. Aber du kriegst die Qualität nicht mehr.
Und auf der anderen Seite habe ich mir dann gestern als meistens veganer Mensch halt einfach mal hier von diesem super krass gelobten Metzger, der halt irgendwie nur Fleisch aus der Region, also Tiere aus der Region verarbeitet, halt einfach mal diesen großen Teller mit dem Fleisch genehmigt.
Weil, sehr geil.
Ich einfach von so vielen Seiten gehört habe, ey, es ist lokal. Also schon mal da das geschlechte Gewissen beruhigt und ich wollte es einfach mal probieren. Es sah so geil aus.
Aber das
war
lecker.
Extrem lecker.
Okay.
Es war so, also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so gutes Fleisch gegessen. Ah. Ich habe Dinge dort auf diesem Teller gegessen, die ich sonst immer weggeschoben habe, weil es nie geschmeckt hat.
Ich habe Dinge gegessen.
Ich mochte auch, als ich noch Fleisch gegessen habe, zum Beispiel Bauchspeck, so Schwarte vom Schwein, habe ich nie gemocht. Das war irgendwie so krass zubereitet, das war Hammer.
Aber da sind wir doch wieder bei dem 80-20, weil das ist doch genau der Punkt, weil ich finde es immer witzig, dass alle Vegetarier und alle Veganer, die entschuldigen sich immer dafür, dass sie mal dann doch Käse oder dann doch mal Fleisch gegessen haben. Und ich finde das völlig witzlos, weil darum geht es ja überhaupt nicht, ja, sondern es geht einfach um die krasse Reduktion. Wir essen einfach so krass zu viel Fleisch. Und wenn man das einfach zurückfährt und dann bist du nämlich wieder beim, also außer man macht es eben aus ethischen Gründen, wie jetzt ich würde es dann halt nicht essen wollen, aber da ist man dann eben dabei, dass man die, dass man dann eben, jetzt habe ich meine Rede vergessen, weil die Tür aufging. Genau, dann haben wir es ja so reduziert und dann ist man wieder auch in der Genuss. Also ja, dann ist wieder ein Genuss da und dann ist man eben nicht im Verzicht, sondern dann ist es halt wieder geil, das Stück Fleisch zu essen.
Ja, genau. Das ist ja auch noch ein ganz interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, überhaupt mit diesem Genießen. Ne? Also Sachen, also auch im Konsum, dass wir einfach so in Massen konsumieren, dass wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was wir eigentlich tun. Also bei ganz vielen Sachen nicht. Und das finde ich total spannend. Und jetzt noch einen anderen Punkt. Bei dem Fleisch, ich habe es schon wieder vergessen. Redet erstmal weiter.
Also ich wollte noch was sagen, und zwar was extrem unpopulär ist und so weiter, aber was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, was ich jetzt aus Schweden gehört habe, ist, dass das Fliegen dort halt, also Flugreisen einfach einem Shaming unterliegen. Ja. Also dass du halt... Das ist die härteste Form sozusagen, aber dadurch entsteht so ein Druck, und davor ging es auch vorhin bei den Klamotten drum, wie kann ich jemanden vermitteln, der irgendwie nur so und so viel Geld verdient, der kauft sich jetzt vielleicht häufiger Klamotten, die halt schneller kaputt gehen, und ist es dann nicht nachhaltiger, sich einmal gescheite Klamotten zu kaufen, und diese Angebote wachsen aber erst dadurch, dass eine Nachfrage entsteht. Ich finde es eben ganz wichtig, und du brauchst, irgendjemand hat es mal gesagt, man braucht irgendwie 15% oder 20% der Leute, aber entscheidend durch alle Bevölkerungsschichten durch. Ja. Ne? Es bringt nichts, wenn 20% der Akademiker sagen, wie wir jetzt hier zusammensitzen, wahrscheinlich alle studiert, und sagen, das ist total klasse und wir müssen es alle machen, und warum macht es denn nicht jeder? Ja. Aber wenn sich das durch alle Schichten zieht, dann hast du so einen Rollover-Effekt, weil es dann eben sich sozusagen so schnell dann verbreitet, dass dann eben die Nachfrage so groß wird, dass die Anbieter eigentlich gar nicht mehr anders können und dass sich so ein gesellschaftlicher Wandel durchsetzt.
Das ist das Buch Tipping Point, da wird das drin beschrieben.
Ah, okay.
Also, das ist auch der Begriff dafür. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt 15% waren, ich dachte, es wären sogar weniger, 2%.
Auch weniger.
Also es war eigentlich relativ gering, wo ich mir wirklich dachte, okay, das ist
jetzt... Also es ist, glaube ich, je nachdem. Es gibt da verschiedene Tipping Points, meine ich, und der Zentrale für große Sachen war, glaube ich, also da diese 15% kommen ja auf jeden Fall auch bekannt vor. 12, 15, 20, irgendwas in dem Dreh. Das ist halt wirklich so der Punkt, wo es halt endgültig kippt.
Was mir dabei Angst macht, ist, wenn ich mir denke, wow, die AfD hat fast 15%.
Ja.
Aber die Grünen haben mehr.
Aber ob die sich durch alle Bevölkerungsschichten ziehen, habe ich bei der AfD irgendwie mehr Dinge. Aber das ist so ein bisschen so.
Oh. Auch da halt. Also,
ich würde sagen, damit würde ich das Ganze jetzt hier schließen, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen.
Und ich hatte das letzte Wort.
Juhu! Ich fand es super, dass ihr alle dabei wart. Es hat mir megamäßig Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Und ich hoffe, wir haben jetzt alle zusammen noch eine schöne Zeit hier auf der Subscribe im Deutschlandfunk.
Danke
euch.
Danke.
Ciao.
Ja, das war der zweite Teil der, wie ich finde, sehr spannenden und kurzweiligen Gesprächsrunde mit meinen 5 Gästen, würde ich fast sagen. Ich kann mich nur noch mal ganz herzlich bei allen 5 bedanken für ihre tollen Redebeiträge. Und ich hoffe, dass ihr genauso wie ich noch mal einen Eindruck oder überhaupt einen Eindruck davon gewinnen konntet, wie breit gefächert das Thema Nachhaltigkeit auch betrachtet werden kann. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, diese Themen, die wir in dieser Folge jetzt angeschnitten haben, auch in weiteren Interviews mit aufzugreifen, mir dazu auch wieder spannende Interviewgäste zu suchen, die eben mit ihren Ideen an Lösungen für die genannten Probleme arbeiten. Und natürlich würde ich mich auch über Feedback eurerseits zu dieser Folge freuen, also zum einen natürlich über Gedankenanregungen, über kritische Beiträge, über Kommentare jeder Art, was ihr zu den Inhalten denkt, die wir besprochen haben in dieser Folge. Ob ihr da vielleicht auch noch Ideen oder Vorschläge habt für interessante Interviewpartner, die man zu den Themen eben auch sich einladen könnte, die tatsächlich selber an Ideen arbeiten, um verschiedene Themen im Bereich der Nachhaltigkeit anzugehen. Und darüber hinaus freue ich mich natürlich auch über Feedback, nicht nur inhaltlich, sondern auch zum Aufbau, zur Technik. Ist das für euch so, mit der Qualität in Ordnung? Würdet ihr euch dann noch andere Dinge wünschen? Da würde ich mich einfach total freuen, wenn ihr dazu mir einfach ein kleines Feedback hinterlasst. Entweder auf meiner Website oder über die gängigen Kanäle Instagram, Facebook, Twitter. Oder ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an ankerblatt@mailbox.org. Jetzt möchte ich euch erstmal in den nächsten Monat entlassen, wünsche euch bis zur nächsten Folge alles Gute, eine gute Zeit und freue mich natürlich auch, wenn ihr zur nächsten Folge von Ankerblatt wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss.